Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Karin Lausch. Viel Spaß!
Viele glauben ja, psychologische Sicherheit spielt vor allem im Arbeitskontext eine Rolle. Und im Buch gehe ich sehr darauf ein, dass das eigentlich schon viel früher beginnt. Diese Frage nach, fühle ich mich eigentlich sicher unter Menschen, mich so zu äußern, wie ich es auch gerade wirklich empfinde und denke und mich anderen zuzumuten. Und das verlernen wir schon sehr, sehr früh. Also wir bekommen sehr, sehr früh von dem System in Kitas, Schulen und dann bei der Arbeit, oft auch in Familien selbst, bekommen wir sehr früh beigebracht, dass der störungsfreie Ablauf wichtiger ist als alles, was wir vielleicht zu sagen haben. Und dass es wichtig ist, zu funktionieren und es anderen einfach zu machen. Und gesellschaftlich führt das dazu, das merken wir jetzt auch, dass wir eine Gesellschaft haben, die sehr versucht, systemkonform zu sein in einem System, das uns eigentlich gar nicht gut tut.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City, der schönsten deutschen Hansestadt. Mein Name ist Gabriel Rath und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier beim New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Ich mache das hier seit 2018 und habe das Privileg, mit Menschen zu sprechen, die berichten, wie sie zu ihrer Profession, zu ihrer Passion gekommen sind. Und sie alle arbeiten eigentlich an einer besseren Arbeitswelt. Jetzt mag man sich vielleicht fragen, warum soll man überhaupt für eine bessere Arbeitswelt arbeiten? Naja, wir sehen eigentlich immer wieder, wie viele Menschen unzufrieden sind, wie viele Menschen auch krank werden, auch durch Arbeit. Und wir sehen auf der anderen Seite, wie wichtig Arbeit sein kann und wie gut uns Arbeit auch tun kann. Gerade auch, wenn wir in einer guten, gesunden, kreativen Zusammenarbeit mit anderen Menschen sind. Und in diesem Podcast kommen einfach Menschen zu Wort, die teilen, was ihnen geholfen hat. Wir schauen in die Stories rein und ich freue mich, dass heute in Episode 376 die liebe Karin Lausch wieder da ist. Karin berät Executives, sie ist Trainerin, sie ist Bestseller-Autorin. Wir haben hier schon mal gesprochen vor etwa 2 Jahren über ihr Buch Trust Me. Und jetzt ist sie zurück mit einem neuen Buch, das heute erscheint, also heute am 3. Februar 2026. Feel Safe, Be Brave, das ist der Titel ihres neuen Buches und wir sprechen also darüber, wie sie dazu gekommen ist, wie sie dieses Buch geschrieben hat, warum ihr das Thema psychologische Sicherheit so wichtig ist und warum es viel früher beginnt als in der Arbeitswelt selbst. Es gibt viel zu lernen, wir haben auch viel über Familie gesprochen, wir sind ja beide auch leidenschaftliche Eltern. Und ich glaube, das hört man auch, dass wir hier wirklich einen guten Vibe hatten bei der Aufnahme. Wenn es euch gefällt, dann abonniert doch diesen Podcast. Den New Work Chat gibt es jede Woche mindestens einmal am Freitag dazu, manchmal auch noch am Dienstag, wenn es was Besonderes gibt, so wie heute die Buchpremiere von der lieben Karin. Ihr könnt natürlich auch alles in den Shownotes nochmal nachlesen. Da gibt es dann auch die Links zu Karin, zu ihrem neuen Buch und auch zu dem Podcast, den wir vor 2 Jahren schon aufgenommen haben. Da sind wir nochmal sehr tief in ihre Story eingestiegen. Heute sind wir mehr fokussiert auf ihr neues Buch selbst. Also hört da mal rein, abonniert diesen Podcast bitte, das wäre wirklich cool. Und in eigener Sache möchte ich euch auch noch auf meinen Newsletter hinweisen, den Storytelling Newsletter. Ich habe ja hier seit vielen, vielen Jahren viele Stories kuratiert und auch viel darüber gelernt, wie man Geschichten so erzählt, dass Menschen zuhören. Und wenn auch ihr das für euch vorhabt, dass ihr eure Messages so platzieren wollt, dass Menschen euch besser zuhören, dass Menschen euch in den Unternehmen folgen, dass sie ja mit euch gemeinsam neue Dinge angehen und sich auch von euch inspirieren lassen, dann ja, dann könnt ihr auch in meinen Storytelling-Sparring kommen, aber mehr dazu dann auch im Newsletter. Jetzt springen wir aber erstmal rein in den Podcast mit Karin Lausch. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Karin wieder da ist. Schöne Grüße aus Rostock City.
Danke, ich freue mich, dass du mich wieder eingeladen hast.
Ich freue mich auch, dass du wieder da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Aber ich glaube, du bist ja ohnehin gerade auch in der Buch-Podcast-Phase. Kann man das so sagen?
Ja, das macht schon einen großen Teil meines Tages aus. Das kann man sehr gut so sagen. Ja, auf Tour, wie man so schön sagt.
Und du bist auch gut ausgerüstet. Also man würde eigentlich denken, ich bin in deinem Podcast.
Ja, so mit der Zeit. Also mein Equipment ist deutlich besser als vor 2 Jahren, als ich das letzte Mal bei dir war, glaube ich.
Genau, da haben wir nämlich über dein letztes Buch geschrieben. Da ging es um Vertrauen. Und jetzt steht ein neues Buch an. Das kommt in Kürze raus. Es geht um Mut. Es geht um psychologische Sicherheit. Und wir sind natürlich ganz gespannt zu erfahren, wie es zu diesem Buch kam, was uns da erwartet und wie es dir geht. Und fangen wir doch mal vorne an. Wie geht's dir denn heute?
Oh, gut. Wie das so ist, im bunten Leben, von allem was dabei. Also ich war gerade unten, kurz bevor wir jetzt die Aufnahme gestartet haben, und mein kleiner Sohn, der ist 5, der hat gerade seinen Brudi zu Besuch, wie man jetzt immer so schön sagt. Also es nennt sich jetzt Brudi, das, was man sonst so als Bro bezeichnet. Und die nehmen gerade unten unser Wohnzimmer auseinander. Meine Tochter, die ist 8, die macht auf der Etage darüber Hausaufgaben. Und und eine Etage darüber sitze ich hier und mache Podcast. Also es ist ein buntes Leben, würde ich sagen.
Machst du dann irgendwie einen Zettel an die Tür? Achtung, bitte nicht stören. Oder wie regelst du das? Reicht das, einfach nur Bescheid zu sagen? Das würde ich mir ja immer wünschen bei uns.
On air. Vielleicht bräuchte ich noch so ein Schild. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist so lustig, dass du jetzt fragst, ich muss ehrlich gestehen, ich habe gerade tatsächlich die Tür abgeschlossen von innen, als wir angefangen haben zu sprechen.
Sehr gut.
Mein Mann ist da, also alle Kinder sind betreut, es ist alles gut. Aber du hast schon recht, nur Bescheid sagen reicht nicht. Ich hatte doch schon auch viele Termine, bei denen ich pfleglich Bescheid gesagt habe und dann trotzdem hier jemand reinstürmt. Und deswegen, ich glaube zwar, dass das auch nichts bringt, aber ich habe jetzt mal ausprobiert, ob ich mich eigentlich entspannter fühle, wenn die Tür zu ist.
Du bist jetzt auf jeden Fall in Sicherheit, um mal die Brücke so langsam zu schlagen.
Ja, das passt doch gut zum Thema.
Für die, die dich nicht kennen, wollen wir natürlich auch nochmal schauen, wer ist denn diese Karin? Du hast ja in der letzten Folge schon meiner mittleren Tochter Mathilda erklärt, was du so tust. Das ist ja hier so die Einstiegsfrage. Deswegen gebe ich dir jetzt einfach mal die Chance, dich so vorzustellen, wie dir das lieb ist, Anfang 2026.
Ho. Ich glaube, ich kriege beides in einem sogar hin. Ich erinnere mich auch noch, als du mir damals die Frage gestellt hast und ich ganz überrascht war. Ich glaube, ich kriege beides in einem hin. Ich habe gerade gedacht, wahrscheinlich würde ich mich heute als Geschichtenerzählerin bezeichnen. So Geschichten aus dem Arbeitsleben, weißt du? Und mir wurde vor kurzem gesagt, dass ich eine sehr gute Storytellerin bin. Ich habe mich selber nie als solche gesehen. Und dann ist mir aufgefallen, das stimmt schon. Also es macht schon einen sehr, sehr großen Teil inzwischen meiner Arbeit aus, dass ich Erfahrungen teile und Geschichten daraus mache, aus denen sich im besten Fall jemand was mitnehmen kann. Und das sind bestimmt inzwischen 40-50% meiner Arbeit. Auch mit dem Schreiben. Also Schreiben ist ja letztendlich auch das Erzählen einer Geschichte. Insofern, vielleicht deckt das beides ab.
Hast du auch nochmal irgendwann diesen Traum oder das auf der Bucketlist, irgendwann mal ein Kinderbuch zu schreiben? Also meine Frau und ich haben das irgendwann nochmal vor. Das kommen wir aktuell nicht zu, aber so dieses Thema Geschichten schreiben. Wir sind jetzt auch beide Eltern. Ich meine, es gibt Millionen Kinderbücher, aber ich meine, es ist einfach so schön, wenn man einer Geschichte folgt und die einen so mitnimmt und man dann so Charaktere hat. Das kennst du ja bestimmt auch. Man hat auch ein paar eigene Geschichten vielleicht schon entwickelt. Ist das auch was du dir nochmal irgendwann vorstellen könntest?
Total. Und als du das gerade gesagt hast, kam das richtig bei mir an. Und meine Tochter liest auch meine Bücher inzwischen. Sie kann ja jetzt auch lesen. Und meine Tochter, wenn du die fragen würdest, die hat schon einen ganz klaren Plan. Sie hat gesagt, Mama, das nächste Buch, das du schreibst, ist ein Kinderbuch, das schreibst du mit mir. Und da denken wir uns irgendwie, es wird irgendwie um Tiere gehen und die erleben dann was. Und da habe ich gedacht, ja, mega cool, super Idee. Das wäre schon noch ein Traum, das zu verwirklichen. Ja.
Magst du uns auch nochmal kurz, so long story short, erzählen, wie du zu deinem Beruf gekommen bist? Vielleicht können wir es ja mal so formulieren, zu dem, was du heute tust. Wir haben in der letzten Folge, sind wir ein bisschen ausführlicher in deine Geschichte gegangen, aber für die, die jetzt neu dabei sind, wir verlinken auch die Folge vom letzten Mal nochmal, da kann man nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, aber vielleicht gibst du uns nochmal so einen Kontext, wie du eigentlich zu dem ganzen Thema gekommen bist, in das wir heute auch einsteigen dann.
Wie viel Zeit habe ich? Also ich glaube, grundsätzlich den Weg eingeschlagen habe ich tatsächlich. Ich war im Bankenbereich tätig. Zu dem Zeitpunkt, als zwei Dinge passiert sind, die waren für mich ganz einschneidend. Und ehrlicherweise haben die hat das total geprägt, womit ich mich auch heute noch befasse. Das war so 2008, 2009. Erstens, die Commerzbank hat die Dresdner Bank übernommen und ich habe in der Dresdner Bank gearbeitet. Zweitens, zeitgleich war auf einmal Finanzkrise und das hat natürlich gerade die Banken extrem stark in Mitleidenschaft gezogen. Und das heißt, man könnte sagen, von jetzt auf gleich war eigentlich nichts mehr wie vorher. Und in dieser Zeit, glaube ich, habe ich eine große Leidenschaft genau dafür entwickelt, was das eigentlich so macht, wenn plötzlich nichts mehr ist wie vorher. Da werden ja Dinge sichtbar, die wir vorher noch schaffen zu verstecken. Die werden da alle sichtbar. Die werden so an die Oberfläche gespült und dann können wir damit arbeiten. Auch so, was das mit Menschen macht, wenn Ressourcen knapp werden, wenn Positionen in Frage gestellt werden. All das. Und da ist natürlich gerade auch Themen wie Vertrauen, psychologische Sicherheit, das spielt da alles im Kern die Hauptrolle, könnte man sagen. Ja. Und dann habe ich mich viele, viele Jahre in dem Bereich ausgetobt.
Beziehungsweise psychologische Unsicherheit ist es dann ja erstmal, ne?
Ja, genau. Wobei ich sowieso sagen würde, um mal kurz vorzugreifen, psychologische Sicherheit ist der gemeinsame Umgang mit psychologischer Unsicherheit. Also das finde ich, lässt sich sowieso ganz gut rahmen, weil ja viele denken, wenn wir psychologisch sicher sind, dann haben wir keine negativen Gefühle mehr, aber das stimmt auch nicht.
Ja.
Dann habe ich mich viele Jahre in dem Bereich ausgetobt, viele Ausbildungen gemacht, viele Prozesse begleitet und ich glaube, für mich war dann wirklich auch in dieser ganzen Entwicklung der Antrieb, das erste Buch zu schreiben über Vertrauen, für mich nochmal die Metamorphose, in der ich wahrscheinlich mein jetziges Berufs-Ich gefunden habe. Also so diese Mischung aus, ich erzähle diese Geschichten, meine persönlichen, aber auch die, die ich bei der Arbeit erlebe und spreche da mit vielen Menschen aus der Seele, die das auch erleben und zeige ihnen andere Wege auf, damit umzugehen, aber nicht als jemand, die das alles kann, sondern als jemand, die damit täglich arbeitet und die das auch durchdringt, weil sie es kennt, also weil sie es erlebt und auf der Bühne stehen und darüber zu reden. Also ich glaube, das war für mich ein ganz großer Schritt, A, in die Selbstständigkeit zu gehen und B, dann auch mich mit dem Schreiben zu exponieren. Ja, so bin ich wahrscheinlich heute hier gelandet.
Würdest du dieses Buch, also dein erstes, nochmal genauso schreiben oder gäbe es aus heutiger Sicht ein, zwei Punkte, die du vielleicht mehr betonen würdest oder die du anders beleuchten würdest?
Also ich mit einer sehr inneren, ausgeprägten Kritikerin würde immer sagen, ja, auf jeden Fall. Ich habe ja so viel noch dazugelernt. Von daher ja, mir sind schon ganz viele Dinge eingefallen und ich dachte, ach Mist, verdammt nochmal, warum habe ich die nicht im Buch geschrieben? Und gleichzeitig, damit fängt auch das neue Buch an, und gleichzeitig haben mich die ganzen Dinge, die ich nicht geschrieben habe, letztendlich ja auch dazu gebracht, heute jetzt hier mit dir zu sitzen und ein zweites Buch geschrieben zu haben. Und wie wahrscheinlich auch im Leben ist das ja ein schönes Sinnbild dafür, dass wir unsere eigene Geschichte ja auch immer fortschreiben können und nicht immer alles gleich erzählen müssen. Also es muss nicht fertig erzählt sein, dann geht's auch weiter, könnte man sagen.
Was hattest du dir von dem ersten Buch erhofft an Resonanzen? Also da hört man ja alles Mögliche, ne? Also einige sagen, das erste Buch schreibt man nur für sich selbst. Andere sagen, das erste Buch legt so den Weg, ist total wichtig für alles, was dann folgt. Also wie war es dann bei dir? Wie ging dann die Story weiter?
Mir kam der Gedanke, dass ich das Buch nur für mich geschrieben habe, witzigerweise erst danach. Also danach habe ich gemerkt, dass ich dieses Buch vor allem für mich geschrieben habe. Da war sehr viel Selbsterkenntnis im Prozess. Davor bin ich da ja relativ naiv rangegangen, muss man sagen, weil ich eigentlich ja nur dachte, ich schreibe einen Artikel und irgendwie war das dann so viel und dann habe ich gedacht, naja, das reicht alles nicht, das schaffe ich nicht in so einen Artikel zu packen und dann war ich mit dem Verlag im Gespräch und dann, naja, dann schreibe ich halt ein Buch. Was das so wirklich bedeutet, das muss ich ganz ehrlich sagen, das wurde mir erst im Prozess klar. Das war, glaube ich, auch gut, weil wer weiß, ob ich es sonst gemacht hätte.
Was hat dich überrascht?
Mich hat überrascht, wie überwältigend das Schreiben sein kann. Also diese intensive, tiefe Auseinandersetzung mit den Themen und auch den eigenen Hypothesen, die man da so anstellt und sich hinterfragen. Ich schreibe ja nun auch persönliche Anteile sehr viel mit rein und dann auch die Verletzlichkeit zu zeigen. In einem vielleicht nicht so typischen Kontext, also im Arbeitskontext, Wirtschaftsbuch. Das erste Buch war ja auch ein Wirtschaftsbuch und da so verletzlich zu schreiben, das ist jetzt nicht unbedingt typisch in Deutschland, könnte man sagen. Genau. Das hat mich auch sehr überwältigt und mich hat auch sehr überwältigt, dass ich eigentlich nicht mehr an viel anderes denken konnte in diesen 6 Monaten, als ich geschrieben habe. Es hat mich komplett eingenommen. Ja, das hat mich sehr überrascht und irgendwie war es aber auch ein total schönes Erlebnis und deswegen, das zweite Buch habe ich nicht minder für mich geschrieben, glaube ich, aber diesmal hatte ich schon ein paar sortiertere Gedanken, warum ich das mache und was ich damit vielleicht auch bewirken will und ich habe gesehen, welche Kraft das hat, ein Buch. Und dass es heute immer noch einen wahnsinnigen Wert hat, so ein Buch für viele Menschen, was in der Hand zu haben. Und wie es auch so im Verhältnis ist zu diesen ganzen schnelllebigen Postings, die man so schreibt. Wie schön das ist, was zu haben, was bleibt. Und deswegen habe ich eine richtige Liebe dafür entwickelt, das zu produzieren, was ich in der Hand habe. Das verstehen meine Kinder auch viel besser. Ich kann denen den ganzen Tag erzählen, was ich mache. Die verstehen das einfach noch nicht, weil das so abstrakt ist für sie. Außer natürlich, ich breche das so einfach runter, wie du es mir so schön gezeigt hast. Aber es ist schon relativ schwer zu erklären, was ich da so tue. Und ich habe gemerkt, wenn ich so ein Buch habe, dann beantwortet das eigentlich alle Fragen. Ne? Das kannst du anfassen, das kannst du angucken. Jetzt bin ich bei dem zweiten Buch auch noch da drauf. Dann siehst du auch noch, ah, guck mal, das ist ja meine Mama. Und das löst ein ganz anderes Gefühl von Verstandenwerden aus, habe ich gemerkt.
Das glaube ich.
Ja, also viel daran hat mich sehr überrascht.
New Work Chat Werbung.
Und noch eine Geschichte in eigener Sache. Ihr könnt mich auch als Keynote-Speaker buchen für eure Veranstaltungen. Ich bringe viele inspirierende Stories mit, nicht nur hier aus 8 Jahren New Work Chat Podcast, sondern auch aus 20 Jahren Kommunikation in unterschiedlichsten spannenden Positionen. Ich war in der Agenturwelt in Hamburg unterwegs. Ich war in der Startup-Welt in 2 Stationen. Ich war in der Bankenwelt unterwegs und habe sehr, sehr viel gelernt über Transformation und vor allen Dingen auch über Mut. Und deswegen ist meine Signature Keynote auch: Die Zukunft gehört den Mutigen. Und ihr könnt mich gerne buchen, sowohl für eine größere Geschichte als auch für einen kleinen Impulsvortrag. Komme ich gern zu euch und remote geht das selbstverständlich auch. Freue mich von euch zu hören. Geht dazu einfach auf meine Website www.gabrielrath.com. Verlinkt selbstverständlich auch in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast mit Karin.
Werbung Ende.
Also hattest du schon nach dem ersten Buch vor, ein zweites zu schreiben? Also du sagtest schon, einige Dinge waren noch nicht gesagt oder gab es auch Leute, die gesagt haben, jetzt muss unbedingt der zweite Teil kommen oder wie ist die Idee entstanden, ein neues Buch zu schreiben dann?
Überhaupt nicht. Ich habe gedacht, das ist das Buch, so, ist jetzt fertig und ich weiß auch genau noch, so die ersten Monate habe ich wirklich gedacht, ja, das war's. Da steht alles drin, was ich weiß. Mehr weiß ich auch nicht.
Ich bin leer.
Genau, ich bin leer. Das war total, es war genau das Gefühl, ich bin leer und mehr weiß ich auch nicht. Also ich war völlig fertig eigentlich mit den
so eine schöne Erschöpfung, so stelle ich mir das vor.
Ja. Ja, genau, genau. Leute, ich habe euch alles gesagt. Ne? Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, ich weiß auch nicht, so ungefähr. Und dann hat dieser Prozess erst langsam in mir gearbeitet. Dass mir eben Gedanken gekommen sind und ich dachte, Mensch, die habe ich im Buch gar nicht aufgeschrieben. Oder dass ich nach einer Keynote Dinge gefragt wurde und dachte, das ist ja interessant. Oder dass ich in irgendeinem Workshop gedacht habe, ah, die Facette ist ja noch viel wichtiger, als ich dachte. Und dann habe ich gemerkt, irgendwann, wow, gefühlt geht das jetzt erst richtig los. Also jetzt fange ich erst richtig an, über diese ganzen Themen nachzudenken. Und das war auch nochmal eine schöne Erkenntnis, wie viel da ist, von dem ich gar nicht dachte, dass es da ist. Und in dem neuen Buch nehme ich auch ein bisschen Bezug darauf, was mich vor allem dann dazu gebracht hat, zu sagen, ich schreibe ein zweites Buch. Und das waren Fragen, die immer wieder zu mir durchgedrungen sind. Nämlich die häufigste Frage, die mir gestellt wurde, die ging immer wieder in Richtung, wann darf ich denn aufhören zu vertrauen? Wann ist es denn genug mit dem Vertrauen? Wie oft muss ich jemandem verzeihen, bis ich sagen darf, so, das war's jetzt? Wann darf ich meinem Gefühl folgen, dass jemand mich bescheißt? Ja, wie oft muss ich...
Intuition versus Vertrauen.
Genau.
Versus blindes Vertrauen.
Und immer so ein bisschen implizit diese Botschaft, die da drin gesteckt hat, eigentlich vermute ich doch, dass man das ausnutzt. Also eigentlich vermute ich doch irgendwie, dass es nicht gut gehen kann. Und das war der Kerngedanke, der mich dann auch zu diesem Buch gebracht hat, weil ich das so spannend fand und dachte, also Kinder, über Kinder erzählen wir uns ja das Gleiche. Das kommt auch im Buch vor, dass wir auch über Kinder uns ja erzählen, gerade wir Eltern. Also wenn Kinder so richtig über die Stränge schlagen und völlig außer Kontrolle geraten zu Hause, dann machen sie das, weil sie sich bedingungslos sicher gebunden und geliebt fühlen. Und wir erzählen uns nicht, dass sie dann dir ganz, ganz wichtige Dinge anvertrauen, dass sie super mutig sind und dass sie sich Dinge zutrauen, die sie sich sonst wahrscheinlich nicht trauen würden. Nein, wir erzählen uns, dass sie außer Kontrolle geraten. Und das Gleiche erzählen wir uns auch über Erwachsene. Nämlich, dass sie wahrscheinlich irgendwie außer Kontrolle geraten, wenn sie sich zu sicher fühlen, wenn sie zu viel Vertrauen genießen, wenn sie zu viel Gestaltungsfreiheit haben. Und das fand ich so spannend und habe dann gedacht, was sagt das über uns als Gesellschaft und vor allem, was macht das mit uns? Und fühlen wir uns deswegen so wenig sicher unter uns, zum Beispiel bei der Arbeit oder in anderen Gruppen, weil wir uns auch gar nicht zu sicher fühlen sollen.
Bevor wir da in dieses Thema einsteigen, da habe ich schon einige Fragen. Noch einmal zu deinem neuen Buch. Was hast du im Schreibeprozess vielleicht auch anders gemacht, was du aus dem ersten Projekt gelernt hast?
Oh, ganz viel. Also ich habe echt eine Menge gelernt. Der schönste Beweis dafür war, also nach dem ersten Buch musste ich meiner Familie auch versprechen, dass ich erstmal kein neues Buch schreibe. Das war, wie gesagt, hat mich sehr eingenommen und ich hatte damals noch meine Festanstellung. Ich war nebenbei selbstständig, zwei Kinder und das Buch, das habe ich nicht so gut geplant. Wie gesagt, ich bin da so ein bisschen reingestolpert und habe das ein bisschen zu naiv genommen, das Thema. Und jetzt nach dem zweiten Buch, wir saßen beim Esstisch beim Abendbrottisch und dann habe ich so gesagt, ja, das Buch ist fertig und meine beiden Kinder haben mich angeguckt mit ganz großen Augen und haben gesagt, dein Buch ist fertig? Das habe ich ja gar
nicht
mitbekommen.
Welches Buch, Mama? Du wolltest doch kein Smash schreiben.
Welches Buch? Genau. Heimlich. Ja, ich habe ein Jahr gewartet und dann habe ich wieder angefangen, aber sie haben es gar nicht gemerkt. Und das war eigentlich das Schönste für mich, die schönste Erkenntnis, dass ich es geschafft habe, das besser zu vereinbaren. Ich bin das Ganze viel strukturierter angegangen. Also ich habe mir wirklich eine Struktur hingelegt. Ich habe mir ganze Tage und Wochen geblockt. Ich konnte mich natürlich diesmal auch ein bisschen freier strukturieren, weil ich selbstständig bin. Und erstaunlicherweise wusste ich relativ schnell auch, wo die Reise hingeht. Also es sprudelte nur so aus mir raus. Es war weniger Suchen als beim ersten Mal.
Wobei Selbstständigkeit natürlich viel Freiheit mit sich bringt und Flexibilität. Andererseits muss dann auch die Kohle rein. Und ein Buch zu schreiben bringt erstmal nicht die Kohle rein, sondern man investiert erstmal sozusagen. Ne? Hast du dir dann Zeit im Kalender geblockt oder wie hast du das ganz pragmatisch organisiert?
Ich habe mir, also absolut wichtig und ich hatte Gott sei Dank die Situation, dass die Auftragslage so gut ist, dass ich mir das auch leisten konnte. Das muss man tatsächlich ganz klar sagen. Ich habe mir wochenweise geblockt und habe dann gesagt, da schreibe ich jetzt auch wirklich nur und in den anderen Wochen habe ich dafür aber auch wirklich viel gemacht. Ich habe in meinem Lieblingscafé gesessen, diesmal auch. Also ich habe es mir auch ein bisschen schöner gemacht.
Welches ist es denn, wenn wir das hier mal erzählen dürfen?
Nee, das behalte ich jetzt für mich.
Aber wo denn in Hamburg?
ich sag's mal so, am Rande von Hamburg, ein bisschen weiter im Norden.
Aber keine Stadt, die mit P beginnt, hoffe ich.
Nein, keine Stadt, die mit P beginnt.
auch interessant. Okay, wir behalten das also geheim, das Buchschreibecafé, weil vielleicht wird ja dort irgendwann noch eins geschrieben und es geht natürlich nicht, dass dann da ganz viele Leute sitzen und auch Bücher schreiben oder lauern.
Richtig. Ja, und es ist immer schon sehr ausgebucht.
Die Atmosphäre hat dir gut getan.
Ja, genau. Also mir hat es gut getan. Ich habe gemerkt, ich kann einfach echt richtig gut alles ausklammern, was um mich herum passiert. Aber es führt dazu, dass ich in eine gute Kreativität komme. Also viel, viel besser, als wenn ich zu Hause am Schreibtisch sitze. Ja. Und dann habe ich aus dem Fenster gestarrt, irgendwie Kaffee getrunken, habe auch die Leute beobachtet, aber eigentlich habe ich gar nichts gehört. Ich war total in meinen Gedanken und das war irgendwie ein schöner Prozess. Und es hat auch mich davor geschützt, zu Hause mich in der Verantwortung zu fühlen, andere Dinge zu tun, die ich zu Hause tue. Weiß ich nicht, Geschirr wegräumen oder so. Sondern ich war da wirklich sehr fokussiert. Und das war eine schöne Erfahrung, auch für mich. Ja.
Ich habe das in einem anderen Kontext auch genießen können. Ich bin Ende letzten Jahres, also ich habe da mit meiner Frau gesprochen und habe gesagt, ich würde jetzt auch echt nochmal überlegen, was meine Projekte angeht. Ich habe ja auch eine Teilzeitanstellung in der Kommunikation auf einem großen Campus hier, auf dem Schulcampus in Rostock seit noch gar nicht so langer Zeit und habe dann noch meine eigenen Projekte wie Podcast und Vorträge und auch so eine Kommunikationsberatung und habe dann zu meiner Frau gesagt, ich muss mir das nochmal irgendwie überlegen und durchdenken für 26 und irgendwie kriege ich das zu Hause nicht hin. Und dann meinte sie auch dann, was würde dir denn gut tun? Und dann habe ich auch so gesagt, ich würde gerne nochmal raus und bin dann auch nach Hamburg tatsächlich und war dann in einem kleinen Hotel und saß viel in der Lobby und habe auch nicht so viel gehört und so ein bisschen was gesehen. Und dann guckst du mal hoch und dann guckst du wieder runter. Es ist nicht zu viel.
Oder?
Aber es ist mal ein ganz anderer Kontext und der Raum macht ja, wie gesagt, sehr viel mit uns. Das wissen wir ja. Nicht erst, seit wir uns die Bürowelt neu anschauen. Aber kann ich halt total gut nachvollziehen, wie so etwas wirken kann. Ob ich dort ein ganzes Buch geschrieben hätte, weiß ich nicht. Aber gut, wenn man für sich so ein bisschen herausfindet, was hilft, ne?
Ja, total. Ja, guck mal, das nächste Mal sagst du Bescheid, wenn du die Lobby wieder aufsuchst, dann komme ich mal vorbei auf einen Kaffee, wenn du Zerstreuung brauchst.
Genau, und das Thema ist ja ziemlich verwoben, also mit deinem ersten Buch kann man sagen, ne? Es ist ja fast eine Fortsetzung, könnte man sagen, inhaltlich.
Ich würde sagen, es ist völlig losgelöst. Beide Bücher sind komplett losgelöst voneinander und dass es zwar keine Fortsetzung ist, aber es gibt Schnittmengen, die ganz wichtig sind. Das heißt, wenn ich mir Vertrauen angucke, spätestens wenn es zum Gruppenkontext kommt, dann gehört psychologische Sicherheit da irgendwie mit in diesen Kontext. Und ganz sicher ist, wenn ich mir psychologische Sicherheit angucke, dann spielt Vertrauen da eine große Rolle, ist eine Säule davon. Ja. Von daher würde ich sagen, man kann sie sehr eigenständig und völlig für sich lesen, aber sie machen zusammen schon Sinn.
Feel safe, be brave. Warum braucht die Arbeitswelt Anfang 26 genau jetzt eigentlich dieses Buch?
Oh, wo soll ich da anfangen? Also, wenn ich mal gesellschaftlich anfange, viele glauben ja, psychologische Sicherheit spielt vor allem im Arbeitskontext eine Rolle und im Buch gehe ich sehr darauf ein, dass das eigentlich schon viel früher beginnt. Diese Frage nach, fühle ich mich eigentlich sicher unter Menschen, mich so zu äußern, wie ich es auch gerade wirklich empfinde und denke und mich anderen zuzumuten. Und das verlernen wir schon sehr, sehr früh. Also wir bekommen sehr, sehr früh von dem System in Kitas, Schulen und dann bei der Arbeit, oft auch in Familien selbst, bekommen wir sehr früh beigebracht, dass der störungsfreie Ablauf wichtiger ist als alles, was wir vielleicht zu sagen haben. Und dass es wichtig ist, zu funktionieren und es anderen einfach zu machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das beschreibe ich auch an einem Beispiel von meiner Tochter in der Kita, damit genau das mal klar wird, wo das eigentlich schon beginnt, das Problem. Und gesellschaftlich führt das dazu, das merken wir jetzt auch, dass wir eine Gesellschaft haben, die sehr versucht, systemkonform zu sein, in einem System, das uns eigentlich gar nicht gut tut. Also könnte man zumindest anhand der Zahlen ableiten, dass bei so vielen Krankenständen, Erschöpfungswerten und so weiter nicht, dass die Menschen das Problem sind, sondern wahrscheinlich das System das Problem ist. Und trotzdem versuchen wir in einem sehr, sehr hohen Maße uns diesem System immer wieder anzupassen und unterzuordnen, weil es sehr in uns drin ist, dass das wahrscheinlich richtig ist. Und das passiert dann eben auch bei der Arbeit. Da wird uns dann zwar gesagt, hey, wir wollen mutige Leute, innovative, Andersdenkende und die sollen Intrapreneure im Unternehmen sein, aber dann ist es doch wieder auch gar nicht so bequem und angenehm. Und spätestens, wenn wir zweimal den Ablauf unterbrochen haben, weil wir irgendwas in Frage gestellt haben, wird uns dann schnell klar gemacht, dass du so mutig dann bitte doch nicht sein sollst. Und dann haben wir ein anderes gesellschaftliches Thema, nämlich die Spaltung der Gesellschaft. Wir haben eine große Tendenz zur Bubble. Wir haben große Tendenzen von Müdigkeit, wenn es darum geht, sich mit unbequemen anderen Meinungen auseinanderzusetzen, weil wir müde sind. Alles ja auch erstmal völlig menschliche und nachvollziehbare Dinge. Und eine Bubble wird dann einfach, weil ich schließe mich da einer bestimmten Norm an und wir definieren diese Norm für uns und dann interessiert uns auch nicht mehr, was da so draußen noch herrscht. Und auch das ist ein großes Problem, das wir ja politisch und gesellschaftlich gerade sehen können. Und auch da spielt das Thema zwischenmenschliche Angst, unbequeme Wahrheiten und habe ich eigentlich die Möglichkeiten und die Sicherheit, mich damit auseinanderzusetzen? Oder habe ich auch in so einer Bubble eigentlich die Sicherheit, plötzlich doch anderer Meinung zu sein? Oder werde ich dann auch wieder ausgegrenzt? Spielen da eine wahnsinnig große Rolle. Und dann
es gibt ja sogar Akteure, Karin, deren Geschäftsmodell ist die Unsicherheit, könnte man sagen. Ne? Du hast ja gerade Politik angesprochen. Ja. Also da gibt es viele, die arbeiten ganz bewusst mit Unsicherheiten, verbreiten Unsicherheiten, schüren Ängste haben ihr Modell darauf aufgebaut, ne? Und stärken das dadurch. Und durch dieses ganze Bubble-Thema, Internet, Social Media, wird es dann noch verstärkt. Das erleben wir ja alle, glaube ich, ne?
Genau, also Destabilisierung findet gerade auf unterschiedlichsten Ebenen statt. Und je weniger eine Gesellschaft in sich tolerant ist für Andersartigkeit, desto mehr kann Destabilisierung greifen, würde ich sagen. Dann haben wir das Thema, wenn wir auf unsere Gesundheit gucken. 2/3 der Gesellschaft fühlen sich erschöpft, Führungskräfte noch mehr als der Durchschnitt der deutschen Gesellschaft. Dann ärgert es mich auch, wenn jetzt wieder politisch Krankheitstage diskutiert werden, weil das wieder nur ein Kratzen an irgendwelchen Symptomen ist, ohne die Ursachen anzugehen. Das ist wie mit der Arbeitszeit. Wir können auch wieder darüber diskutieren, wie viel wir dann arbeiten, wie viele Stunden. Aber letztendlich geht es ja immer darum, was passiert bei der Arbeit? Was passiert denn da, dass so viele Menschen krank werden oder dass eine 40-Stunden-Woche als Belastung empfunden wird? Und um diese Themen geht es im Buch. Wie fühlen wir uns bei der Arbeit? Wo haben wir ständig das Gefühl, uns zwanghaft anpassen und unterordnen zu müssen? Und das macht uns dann krank, weil durch diese ganze Allostase, also die Anpassung an die Herausforderung, irgendwann eine allostatische Last entsteht. Wir also völlig verschleißen, weil wir uns nur noch anpassen und deswegen ständig in Alarmbereitschaft sind, weil wir überall Angst wittern, Angst haben, Gefahr wittern und uns deswegen eigentlich unter Dauerstress setzen, weil wir uns gegen unsere Werte...
Wir müssen immer als Chamäleon spielen. Durch die Bürowelt und Arbeitswelt laufen.
Ja, genau. Und wir müssen gegen unsere Werte arbeiten und wir müssen unsere Meinung zurückhalten und wir müssen so tun, als fänden wir was gut, was wir eigentlich gar nicht gut finden. Und wir erzählen uns, was wir glauben, was die anderen hören wollen, statt das, was wir wirklich denken. Und das ist so anstrengend. Dann sehen wir das an den abfallenden Produktivitätswerten, an der fehlenden Innovationskraft und an der fehlenden emotionalen Bindung. Also ich könnte jetzt ganz viele Kennzahlen nennen, womit wir dann auch bei dem wirtschaftlichen Thema wären. Also wirtschaftlich hinken wir komplett hinterher. Wir verlieren die Bindung zu den Menschen bei der Arbeit. Innerliche Kündigung ist ein großes Thema. Und wie gesagt, fehlende Produktivität, fehlende Innovationskraft und all das, da ist natürlich psychologische Sicherheit nicht das ist mir auch ganz wichtig, nicht das eine Zaubermittel, womit jetzt die Lausch kommt und sagt, also damit wäre alles super. Aber all das zeigt, dass sie fehlt und einen großen Anteil daran hat, dass diese Probleme da sind. Und sie hat einen großen Anteil an diesen Erschöpfungen, weil wir uns anpassen. Sie hat einen großen Anteil an fehlender Innovationskraft, weil wir nicht in der Lage sind, Dinge in Frage zu stellen, loszulassen und neu zu machen. Und einen großen Anteil daran, dass wir uns einfach nicht in der Lage sehen, mit Unbequemen rauszurücken und uns deswegen auch nicht damit auseinanderzusetzen.
Du zitierst dann auch diese Deloitte-Studie, ist es, glaube ich, in der es heißt, 41% der Aufgaben bei der Arbeit verbinden wir nicht unbedingt mit Sinn. Ja, das sind irgendwie Meetings, zu denen man eingeladen wird. Das sind irgendwelche bürokratischen Abläufe. Darüber reden wir ja eigentlich schon sehr lange, auch hier im Podcast seit vielen Jahren. Aber irgendwie kommen wir da nicht so richtig raus aus dem Schlamassel. Insofern finde ich es A, sehr gut, dass du jetzt auch dieses Buch nochmal schreibst und sagst, Leute, wir müssen daran. Aber B, was erlebst du auch in der Arbeit mit Unternehmen, mit Führungskräften? Wie kann es denn vorwärts gehen? Es gibt ja sicherlich auch gute Beispiele, die zeigen, wie es gehen kann.
Ja, das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Genau, wir reden viel über die Dinge, aber wir tun es nicht. Also wir sind wahnsinnig gut dabei, über die Dinge zu sprechen. Wir nutzen viele Themen auch als Employer Branding, Maßnahmen, Marketing wirksam. Aber sobald man dann im Unternehmen guckt, kommt das hier eigentlich wirklich zum Greifen? Meinen wir es echt ernst? Da sieht es dann schon ganz anders aus, muss man sagen. Was auch dazu führt, dass dann gute Konzepte wie New Work oder auch psychologische Sicherheit schnell verbrannt sind, wie man so schön sagt. Weil alle irgendwie denken, funktioniert bei uns. Haben wir alles gemacht, funktioniert nicht. Und eigentlich habt ihr es gar nicht gemacht. Und was auch wichtig ist, genau, Meetings sind so ein Beispiel, das fällt uns allen gleich ein, oder bürokratische Prozesse. Wichtig ist, dass das können auch ganz andere Dinge sein, die wir vielleicht gerade gar nicht so auf dem Schirm haben. Ich habe auch viel im produzierenden Gewerbe oder im Krankenhausumfeld beispielsweise oder im Handwerk geschaut und auch da finden wir genauso viel unsinnige Arbeit, also viele lückenfüllende Tätigkeiten, die nicht zur Wertschöpfung beitragen, weil Menschen sich vielleicht nicht trauen zu sagen, dass das keinen Sinn mehr macht, weil Liebgewonnenes nicht in Frage gestellt wird und weil Gewohnheitsrechte gelten. Ja. Und Besitzstandswahrung quasi, das ist auch so, deutsch, ehrlicherweise. Und weil wir dann eben auch noch jetzt verstärkend in Zeiten leben, in denen wir sowieso ganz vorsichtig sind mit dem, was wir hinterfragen, weil wir nicht in Missgunst fallen wollen, weil in vielen Bereichen muss man ja jetzt gerade wieder auch darum fürchten, dass man vielleicht seinen Job verliert. Also es gibt ganz viele verschiedene Strömungen, die da so dazu führen. Und natürlich gibt es aber auch viele tolle Gegenbeispiele, wo das funktioniert. Was mir vielleicht zum Thema Funktionieren, was mir im Buch wichtig war, war einmal auf eben nicht auf große Konzepte oder Methoden oder so zu Frameworks. Gehen. Frameworks und Co. zu gehen, die diese Komplexität auch noch ausbauen. Sondern was mir wichtig war in dem Buch, und deswegen ist dieses Buch voll davon, war, die alltäglichen kleinen Momente zu zeigen, die wir in jedem Job, in jeder Branche haben, in egal was wir machen. Ob das im Tischlerbetrieb ist oder im großen IT-Konzern, überall finden diese Momente statt, weil sie die kleinen Momente in Gruppen zeigen. Also wie beispielsweise jemand sagt was, alle sitzen zusammen, jemand sagt was Kritisches, was passiert dann? Oder ich hetze gerade von einem Termin zum nächsten und ich bin deine Führungskraft und du brauchst mich gerade kurz. Du brauchst irgendwas von mir. Was passiert dann? Und ich bin total gehetzt. Also kleine Momente, die eh passieren, die jeden Tag passieren und die wir alle kennen. Und mir war es wichtig zu zeigen, dass die eigentlich den größten Einfluss darauf haben, dass es gelingt, aber eben auch, dass es schief geht und wir nicht viel Programm, Budget oder Konzept brauchen, um was zu ändern, sondern vielmehr das ändern müssen, was wir da täglich tun.
Wir müssen vielleicht also auch was verlernen auf Führungsebene, damit wir diese Dinge, diesen kleinen Schritten neu lernen oder neu uns angewöhnen, sozusagen. Wenn du ja. mit Führungskräften arbeitest, in Workshops bist, ja, was sind da so die Themen, wo sich auch vielleicht dran gerieben wird? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass manch einer denkt, naja, wenn ich jetzt ne, diesen Rahmen gebe, dann kriege ich vielleicht einen auf den Deckel von meinem Chef und vielleicht gibt es da ja auch Befürchtungen. Also das würde mich auch mal interessieren, ja. was ihr da so besprecht und wie die Diskussion ist.
Ja, total. Der Klassiker ist, also es gibt zwei Dinge, die ganz viel Gegenwind meistens geben und verunsichern, weil Gegenwind ist ja auch meistens erstmal ein Zeichen von Verunsicherung. Das erste ist, wenn ich unter Zeitdruck stehe oder ein Fehler passiert immer wieder oder es ist immer die gleiche Kritikerin oder der gleiche Kritiker, ja, wie soll ich denn da psychologisch sicher reagieren? So, ne? Also wenn so das innere Tier durchkommt und man eigentlich denkt, also nee, echt nicht. Ist ja menschlich. Genau, jetzt reicht's. Ist ja menschlich. Und ich bin im Stress, ne? Also ich bin im Stress, ich muss das jetzt hier lösen, weil, da kommen wir wieder, der Betrieb muss weiterlaufen. Also ich muss fertig werden, ich muss zum nächsten Meeting, die Entscheidung muss jetzt gefällt werden. Das ist es ja wieder. Wir haben einen unheimlichen Drang, das zu machen, was man von uns will im System. Wenn mich davon jetzt jemand abhält, obwohl ich den Druck verspüre, das jetzt zu tun, dann knirscht es ja mit meiner Selbstbeherrschung und mit meiner reflektierten Art zu führen. Und dann kommt eine Impulsreaktion und dann... Was mache ich dann? Wie mache ich das besser? Und wenn ich dann sage, ja, dann genau dann musst du einen Schritt zurückgehen und genau dann musst du vielleicht nicht erfüllen, was das System gerade von dir will. Und genau das ist vielleicht der Zwiespalt, weil die ganze Erfüllung dessen, was das System von dir will, hat dich ja erst hierher gebracht mit deinen hohen Krankenständen und der fehlenden Zielerreichung und so. Vielleicht, ne? Ja. Und das zu verstehen, dass das Innehalten und einen Schritt zurückgehen in den meisten Fällen später bedeutet, dass wir schneller sein können. Das ist ja gar nicht in uns veranlagt, ist aber oft so. Dass wenn wir einmal was richtig machen, dass wir es dann nicht immer wieder unter Druck machen müssen und gehetzt sind, sondern dass es dann auch ein gutes Investment ist, sich das mal zu nehmen. Und das Zweite ist, was auch eine große Rolle spielt bei psychologischer Sicherheit und auch bei Vertrauen, Verletzlichkeit zeigen. Also gerade jetzt auch wieder, wo der Trend ja in der Krise mehr wieder hingeht zu autoritären Führungstendenzen, habe ich wieder sehr viele Diskussionen darüber, dass Verletzlichkeit in der Führung ja eigentlich totaler Quatsch ist und dass es jetzt eine harte Hand braucht. Genau, genau. Ich muss doch jetzt den Leuten sagen, wo es lang geht. Alle an Deck, harte Führung, Ärmel hoch und einer muss jetzt doch entscheiden.
Genau.
Das ist immer ganz interessant, weil Verletzlichkeit immer noch mit Schwäche assoziiert wird, mit Orientierungslosigkeit. Ja. Und da reden wir dann viel darüber, warum es ein Zeichen von sehr, sehr großer Stärke und Orientierung ist. Das sind, würde ich sagen, die größten Widersprüche, wo Menschen in den Widerstand gehen, weil sie in der Führung auch einfach nicht erlernt sind in unserem System. Und wir gehen immer wieder, gerade im Stress, immer wieder in das zurück, was wir grundsätzlich immer gelernt haben. Und das ist gerade in der Führung, sei hart, gib Orientierung, gib Sicherheit. Scheißegal, auch wenn da gar keine ist, tu einfach so, gib die richtigen Antworten, trag die ganze Last auf deinen Schultern. Hauptsache, deine Leute funktionieren und machen, was sie sollen. Das ist letztendlich ja das System, in dem wir groß werden. Und das müssen wir verlernen. Ich fand das schön, wie du das vorhin gesagt hast. Das müssen wir tatsächlich verlernen. Und uns immer wieder daran erinnern, dass wir das auch nicht wieder lernen wollen. Und was schön ist, ist aber, wenn die gleichen Führungskräfte, wenn wir dann mal ein halbes Jahr später sprechen, was die für Erfahrungen machen. Das ist dann letztendlich immer der Moment, wo sie selber anfangen, es zu glauben, wenn sie positive Erfahrungen machen und sehen, was es heißt, wenn ich dann doch einfach mal meinen Leuten sage, ich weiß es auch nicht. Aber lasst uns mal gemeinsam gucken, was wir als nächstes tun. Ja, statt zu sagen, da geht's lang und dann abends zusammenzubrechen, weil der Druck sie so fertig macht, dass sie ihren Leuten gesagt haben, wo sie lang gehen sollen, obwohl sie sich gar nicht sicher sind, ob das die richtige Richtung war. Oder auch einfach zu sagen, ja, da war jetzt jemand und hat was gesagt und ich habe unsere Agenda, ich habe das mal unterbrochen und habe mal zugehört. was das macht. Und auf was für Lösungen wir vielleicht gekommen sind, nur weil wir es mal zugelassen haben, dass wir vom Plan abweichen und Zweifel zulassen. Das finde ich dann immer extrem wertvoll, diese Erfahrungen dann als Positivverstärker zu nutzen und sich die immer wieder vor Augen zu führen, damit wir dann immer mehr da auch hinkommen, das zu wiederholen.
Und es bringt uns ja auch nochmal zu der Rolle, die Führungskräfte bislang inne hatten, nämlich, dass sie irgendwie den Wissensvorsprung haben und alles entscheiden können und immer gut drauf sind. Aber so ist es ja nun mal nicht, so ist ja das Leben nicht. Und vielleicht, das wäre ja auch meine Hoffnung, kommen wir immer mehr dahin, dass wir Mensch sein können. Darum ging es für mich im Kern auch immer bei neuer Arbeit, also eine menschzentrierte Arbeit im besten Sinne, dass wir uns eben nichts vormachen. Ein Stück weit braucht es vielleicht gewisse Rollen in der Arbeitswelt, weil wir einen gemeinsamen Zweck verfolgen. Also man muss nicht alles sagen, was man denkt, glaube ich, aber zumindest sollte man sagen dürfen, was man glaubt, was gut wäre. Ja, wir wollen ja ein Ziel verfolgen.
Genau, genau. Und ich finde, das sind auch die zentralen Fragen, um die es geht. Sich immer mal zu fragen, warum würde ich das sagen wollen. Also muss ich dir jetzt sagen, dass deine neue Frisur eigentlich gar nicht zu deiner Gesichtsform passt? So, völlig los, also einfach mal als Beispiel, weil das wird oft gefragt, ne? Ab wann endet denn die Grenze? Also wie offen und ehrlich muss ich denn sein, damit diese Anpassungsmechanismen gehen? Ja, muss ich sowas sagen? Welchen Zweck hat das? Nein, muss ich nicht. Kann ich auch einfach für mich behalten. Hat ja keinen Sinn. Trägt auch nicht zu unserer Wertschöpfung bei und so weiter. Aber wenn du in einer Präsentation immer wieder auf drei Punkte eingehst, vielleicht im wiederholten Maße, die gar nicht so relevant sind wie die anderen drei Punkte. Und ich merke, ich bin auch nicht allein mit dem Thema, aber niemand sagt was und du machst es einfach immer wieder und alle müssen es aushalten, weil sich niemand traut, dir das zu sagen. Dann hätte das ja einen wahnsinnigen Effekt auf unser aller Zusammenarbeit, auf deine Wirksamkeit, auf meine Gesundheit und auf unser aller Zeitmanagement, wenn ich dir das sagen würde und wir gemeinsam mal gucken, was wären denn die Informationen, die so mehr Angebot und Nachfrage treffen vielleicht. Also was brauchen wir da vielleicht mehr? Und deswegen glaube ich, solche Dinge zu unterscheiden sind wichtig. Auch was du gesagt hast, gewisse Rollen und eine gewisse Stimmigkeit in dem Miteinander zu erzeugen, ist wichtig. Ja. Ich muss niemanden verletzen, nur weil ich meine, ehrlich sein zu müssen. Das gibt's übrigens auch oft. Dann wird sowas wie psychologische Sicherheit zur Waffe geweaponed. Mhm. Also so nach dem Motto, also ich muss ja hier psychologisch sicher sein, ich muss das ja sagen dürfen. Und das nutzen dann Menschen, um auch verletzend zu sein. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Ja. Aber wir übertreiben im Moment sehr dieses Anpassungsprinzip, dass wir uns gar nichts sagen. Ehrlicherweise, das ist eigentlich das meistverbreitete Muster, dass wir uns gar nichts sagen oder die Dinge extrem weich waschen und weich spülen, um negative Emotionen in unserem Gegenüber schon vorwegzunehmen, bevor sie entstehen können, weil wir überhaupt keine Lust haben, uns damit auseinanderzusetzen oder weil wir Angst davor haben, dass sie uns gefährlich werden.
Ja, aber irgendwie habe ich den Eindruck, sind wir immer noch so in diesem alten Kritikdenken und man könnte ja auch eher im Sinne eines Feedback oder Feedforward, meinte mal irgendwer. Also wie können wir gemeinsam nach vorne denken und auch gemeinsam Dinge hinterfragen, wo es gar nicht um Persönlichkeiten und Menschen, sondern um die Sache geht, ja? Und wie können wir nicht da weiterkommen? Und wir sind immer noch so in diesem, oh, ich sag jetzt bloß nichts, damit er sich nicht angegriffen fühlt und alle stimmen uns zu und von oben nach unten wird sowieso immer nur Ja gesagt, damit man dann irgendwie Karriere macht oder sowas, ne? Aber eigentlich entwickeln wir uns so ja nicht weiter, ne? Wir müssen schneller werden und das wird nur gelingen, wenn wir uns mehr hinterfragen, glaube ich. Und dazu braucht es natürlich diese Sicherheit. Ich habe auch mal eine Geschichte gehört, dass das ist ein sehr extremes Beispiel, das finde ich auch nicht gut, aber das ist jetzt genau auf der anderen Seite der Skala, dass Steve Jobs mal zwei Manager entlassen hat, als er bei Pixar gearbeitet hatte, die ihn nie kritisiert hatten. Da wurde er dann gefragt, warum er die entlassen hat. Er meinte, die haben mich nie kritisiert, die haben mir nie was gesagt. Und das war in seiner extremen Welt dann wiederum ein Grund. Das würde ich jetzt nicht zur Nachahmung empfehlen, aber ich würde es trotzdem gut finden, wenn wir mehr dahin kommen, dass Führungskräfte sich das vielleicht auch ein Stück einfordern und sagen, wie seht ihr das, ja. Was seht ihr anders? Da müssen wir, finde ich, mehr in die Sicherheit ohnehin kommen, aber auch in die, ja, du weißt, in dieser Debatte,
die ich weiß positive. Genau, was du meinst. Ich habe mich gerade gefragt, ob er Ihnen das denn gesagt hat.
Ja, wer weiß.
Ja. Ja, weil, also genau, wenn jetzt Steve Jobs bei mir im Coaching gesessen hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich als erstes gefragt, weil das machen wir dann auch gerne, ne? Dann, die machen ja nie das und das. Ja, aber hast du sie denn mal gefragt?
Er war, glaube ich, auch sehr impulsiv, ne? Also ist jetzt kein gutes Leadership-Vorbild. Das
nein.
Natürlich
nein.
Nicht.
Ja, genau, genau. Ja, und manchmal ist es Impulsivität, oft sind es ja auch blinde Flecken. Also im Buch beispielsweise spreche ich von diesen ganzen impliziten Erwartungen, die wir so haben. Das heißt, Steve Jobs hat vielleicht ganz implizit diese Erwartung, aber die war gar nicht so klar. Also wussten die Leute denn, dass sie ihn hart hinterfragen sollen? Das würde ich mal so in den Raum stellen. Das trägt übrigens auch dazu bei, dass wir extrem wenig psychologische Sicherheit miteinander haben, weil die meisten Erwartungen nur implizit sind. Die werden also nicht explizit geäußert. Sie werden gar nicht vereinbart. Und oft weiß die Person, die die Erwartung hat, gar nicht, dass sie die Erwartung hat, bis sie enttäuscht werden. Ja. Das ist, also genau, super Beispiel, super Geschichte.
Und selbst
von
wenn
dir.
Der Steve das gesagt hat, was sehr gut sein kann, hat es sich möglicherweise keiner getraut. Das habe ich auch schon mal in einem anderen Unternehmenskontext kennengelernt. Da meinte der Oberchef, ich freue mich über Feedback, Leute, sagt mir, das hat sich keiner getraut. Und dann sind wir wieder bei deinem Thema.
Genau, es nur zu sagen oder einzufordern, wenn das so einfach wäre, dann hätte es kein ganzes Buch gebraucht. Ja, genau, ja.
Ja, aber das muss man natürlich auch leben, ja.
Ja, ich hatte im ersten Buch auch so ein Beispiel. Da hatte ich erzählt von einem Bereichsleitenden, der mit seinen ganzen FührungskollegInnen in so einem virtuellen Meeting war. Und ich war dabei und das geshadowed. Und da hat er auch gesagt, ihr müsst mir doch vertrauen. Also jetzt vertraut mir doch endlich. Und da habe ich auch gedacht, das ist so das gleiche Prinzip. Nur dadurch, dass ich das einfordere, entsteht das nicht. Also gerade diese Themen entstehen nicht, indem ich sage, mach das jetzt. Das passiert so einfach nicht.
Vertrauenswürdigkeit, ne? Gibt es keinen Knopf für, leider.
Nee, genau. Genau wie das Gefühl von Sicherheit. Auch da gibt es keinen Knopf, sondern es sind sehr subtile Dinge, die dazu führen. Was mir gerade noch eingefallen ist, als du das so gesagt hast, dass wir so diese Angst haben vor der Konfrontation, das finde ich auch immer noch ganz schön. Weil neben aller echter Erfahrung, die wir vielleicht gemacht haben, die dazu führen, dass wir diese Ängste haben und dass wir uns nicht psychologisch sicher fühlen, gibt es auch kognitive Verzerrungen, die uns glauben lassen, dass etwas zu sagen und damit vielleicht in die Konfrontation zu gehen, immer viel gefährlicher ist, als einfach auszuhalten, weiter in der Anpassung zu sitzen. Für immer. Und das ist auch ganz interessant. Da gab es viele Experimente im Rahmen von Darmspiegelungen. Indem die PatientInnen waren während der gesamten Darmspiegelung aber bei vollem Bewusstsein, was jetzt anders ist als normalerweise. Und sie mussten, ich glaube, alle 30 Sekunden ihr Schmerzempfinden auf einer Skala angeben. Und die kürzesten dauerten 4 Minuten und die längsten 69 Minuten. Und im Nachgang haben sie dann nochmal alle PatientInnen gefragt, wie ihr Schmerzempfinden in Summe war. Und man müsste ja jetzt meinen, die längeren Untersuchungen, da hatten die PatientInnen in Summe ja faktisch mehr Schmerzen. Die müssten also mehr Schmerz angegeben haben. Aber das war gar nicht der Fakt, wonach sich gerichtet wurde, sondern unterbewusst haben sich alle nach zwei ganz anderen Kriterien gerichtet. Nicht nach der Gesamtdauer der Schmerzen, sondern nach dem höchsten Schmerzpunkt und nach dem Schmerz am Ende. Peak-End-Regel ist das. Und daraus folgt, dass wir retrospektiv schlechte Momente immer danach bewerten, wie schlimm die schlimmste Situation war, Konfrontation und wie schlimm es am Ende war und nicht wie lange die schlimme Situation gedauert hat. Mhm. Weswegen wir auch grundsätzlich glauben, dass es immer weniger schlimm ist, einfach weiter auszuhalten, als einmal in die noch schmerzhaftere Konfrontation zu gehen, auch wenn sie dem schmerzhaften Zustand ein Ende bereitet. Das finde ich auch extrem spannend und es trifft total zu auch auf die Praxis von dem, was Menschen auch im Coaching sagen, was sie glauben, was denn passiert, wenn man das jetzt anspricht. Weil in 90% der Fälle sind die Menschen erleichtert, das, was angesprochen wurde und das Schlimme passiert gar nicht. Aber in unserer Vorstellung glauben wir sofort, dass ganz absurd schlimme Dinge eintreten. Deswegen sitzen wir lieber unser Leben lang in einer nicht enden wollenden Darmspiegelung, als dass wir einmal in Konfrontation gehen. Das finde ich ganz faszinierend. Und wir sind sehr leidensfähig.
Das ist ja schon fast eine Punchline, die man auf so ein schönes Visual-Podcast-Dings schreiben könnte. Wir sitzen unser Leben lang in einer Darmspiegelung. Also arbeitstechnisch ja. Kann ich das ja unterschreiben. Das ist, glaube ich, bei vielen so. Das ist ja die Gallup-Studie nochmal.
Ja.
Und ich dachte auch gerade nochmal an unser Eltern-Dasein. Wir können ja auch unseren Kindern sagen, wie war denn der Tag? Und dann kommt manchmal nur so gut. Oder wie war das in der Schule? Gut,
ja.
Was gab es zu essen? Kartoffeln? Okay. Aber wie schafft man es, so vertrauenswürdig zu sein, so einladend zu sein, dass sie gerne von ihren Themen erzählen, von ihren Problemen berichten, von ihren Nöten, von ihren Sorgen? Da gibt es eben keinen Knopf. Das ist so ein bisschen wie eine Arbeitswelt. Da muss man dranbleiben, Interesse haben am Menschen. Ne? Und vielleicht auch den Raum geben, das erstmal so zu akzeptieren und dann aber vielleicht doch nochmal da sein und doch nochmal an der geeigneten Stelle nachfragen, was aber auch mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Ne?
Weißt du, was ich daran so schön finde an der Frage? Die meisten Dinge funktionieren ja in jeder Beziehung gleich. Und wir können vom Elternsein sehr, sehr viel auf Führung übertragen.
Glaube
und das
auch.
Heißt nicht, wie jetzt viele wahrscheinlich sofort denken, Mitarbeitende, nein, die sind keine Kinder. Und das will auch niemand sagen. Das ist ja dann oft so ein Kritikpunkt.
Ja, ja.
Trotzdem ist Führung aber in unterschiedlichen Kontexten funktioniert immer gleich und hat ganz viel mit liebevoller Einladung zu tun, wenn man es menschlich macht. Also menschliche Führung hat was mit Unterstützung, Einladung und Vormachen zu tun und nicht mit Einfordern und Druck. Und diese Situation, die du beschreibst, viele Eltern sitzen dann am Abendbrottisch, genau, und fragen dann aus dem Off, und wie war dein Tag heute? Und das ist erstmal unerwartet. Das
du erzählst ja gar nichts.
Du erzählst ja gar nichts. Warum erzählst du denn nie was?
Kind.
Ja, genau. Da entsteht sofort eine Spannung. Und ja, vielleicht ist das mir auch viel zu viel Kaltstart. So wie in One-on-One, wenn die Führungskraft auf einmal sagt, so, wie war das Meeting? Das wird man ja auch, wahrscheinlich würde man davon ja auch eher abraten. Und das ist total schön, weil es funktioniert genau so. Es funktioniert genau gleich. Natürlich erzählen die Kinder dann etwas, wenn erstens ich erstmal was erzähle, also ich erstmal mich öffne und sage, also zumindest ist das bei uns so, du kannst ja mal sagen, ob das bei euch auch so funktioniert. Meistens hat bei uns niemand Lust, über den Tag zu reden, bis ich den Anfang mache und irgendwas erzähle. Dann finden die Kinder das interessant und stellen mir Fragen. Und dann kommen wir darüber auf ihre Themen. Das könnte ja schon mal eine gute Brücke sein. Also ich gehe in Vorleistung. Und,
also man öffnet andere, wenn man sich öffnet, ne?
Ist man öffnet andere, wenn man, genau. Und was auch sehr, sehr gut funktioniert, ist, wenn ich meine Kinder um Rat frage. Auch wieder, Menschen wollen gesehen und gehört werden. Sie wollen gefragt werden nach ihrer Meinung, nach ihren Ansichten. Du kannst dir ja nicht vorstellen, wie interessiert meine Kinder beim Abendbrottisch auf einmal sind, wenn ich sage, also ich habe heute die und die Themen gehabt und jetzt frage ich mich gerade, was ist denn eigentlich spannender, das oder das? Und schon sind wir in einer Unterhaltung. Und was ich nie vergessen werde, ich hatte auch mal tatsächlich eine schwierigere berufliche Entscheidung zu treffen. Das ist noch gar nicht so lange her, ist auch 2 Jahre her. Und ich habe einfach bei meinem Sohn gesessen, der war zu dem Zeitpunkt 4. Und wir haben mit Klötzen gespielt und irgendwann habe ich das einfach so erzählt. Und ich habe erzählt und erzählt und erzählt und irgendwann sagt mein Sohn ganz trocken, Mama, wenn es dir keine Freude mehr macht, dann hör auf damit. Und ich habe ihn angeguckt, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen, weil ich dachte, hat er jetzt nicht gesagt, habe ich mir überhaupt nicht erlaubt zu denken. Und in dem Moment war das aber genau das und ich dachte, ja, Mann, wie recht du hast. Und ich habe das dann auch gemacht.
So simpel.
Und so simpel, so überhaupt nicht gebunden an irgendwelche sozialgesellschaftlichen Kriterien oder Vorgaben. Und ich glaube, wir müssen einen anderen Zugang finden dazu, wie wir ins Gespräch kommen. Vielleicht ein letztes Beispiel dazu, weil das auch sehr schön passt. Das hat sich erst vor ein paar Tagen zugetragen. Meine Tochter und ich saßen am Klavier. Sie übt gerade Klavier. Ich kann das auch nicht, also üben wir jetzt immer zusammen. Und dann wollte ich ihr was zeigen. So typische Situation, ich wollte ihr was zeigen und sie hatte so gar keine Lust. War so gar nicht empfänglich dafür und mehr so, ich kann das. Und dann habe ich gemerkt, Widerstand, psychologische Reaktanz, also Widerstand, um einfach ihre Autonomie zu wahren, einfach so. Und natürlich können wir uns in dem Moment darüber ärgern und sagen, du lässt dir ja nie was zeigen und nie darf ich dir irgendwas beibringen, aber das bringt eben auch nichts. Und stattdessen habe ich irgendwann sie gefragt, ob sie mir was zeigen kann. Also hat sie mir was gezeigt und darüber kamen wir dann ins Gespräch, war sofort eine ganz andere Stimmung, andere Dynamik. Sie war gehört und gesehen und sie durfte beitragen. Und dann haben wir zusammen gespielt und dann hat sie auch was von mir angenommen. Das heißt, es gibt meistens, wenn wir merken, dass wir in der Führung auf solche Widerstände stoßen, dann müssen wir einen anderen Zugang finden. Und der Zugang ist nicht über, ich will dir was beibringen, ich will dir was sagen, ich fordere was ein, sondern magst du was beitragen, magst du mir was erzählen, magst du mir helfen? Das ist der Zugang. Und da schaffen wir auch ganz viel psychologische Sicherheit nebenbei, wenn wir eher so vorgehen.
Also da kommt mir der Begriff Augenhöhe nochmal so in den Kopf. Es gab ja auch mal eine Dokumentation Augenhöhe. Da ging es auch so um neue Arbeit vor ein paar Jahren. Also sich zuzuhören, sich in die Augen auch zu sehen und sich zu begegnen einfach, ne? Ja.
Ja, ja.
Feel safe, be brave. Mach nochmal ein bisschen Werbung.
Bisschen Werbung. Also es kommt raus am 3.2. und ist jetzt schon vorbestellbar. Und bekommen kann man es überall, wo es Bücher gibt, würde ich sagen. Also entweder bei Amazon oder im stationären Bücherhandel. Und die Aufregung steigt sehr. Und ich habe es jetzt gerade selber bekommen. Also ich habe es jetzt vor ein paar Tagen, ist der heilige Karton angekommen mit den, mit den Exemplaren. Und das war schon ein sehr besonderer Moment.
Viel Erfolg damit an alle da draußen. Holt euch das Buch bitte. In den Shownotes gibt es nochmal weitere Infos zu Karin, zu ihrem LinkedIn-Profil natürlich. Da wird auch fleißig drüber geschrieben und natürlich hat auch jeder einen Buchladen um die Ecke. Ich empfehle ja haptische Bücher. Ich bin eigentlich fast komplett wieder weg vom digitalen Buch. Ich schaue da gern mal rein oder lese mal so ein bisschen rein. Dafür ist es ganz gut, oder wenn man es absolut nicht aushalten kann, die 2 Tage zu warten oder wie auch immer, bis das Buch da ist. Aber ansonsten hat das Haptische, finde ich, auch was Achtsames. Da hast du keine Notifications, kein künstliches Licht. Da ist dann wirklich mal Deep Work oder zumindest Fokuszeit angesagt, ne?
Absolut. Ich rieche ja auch gerne an Büchern, also. Ich kann da nur zustimmen.
Schön, dass du da warst. Alles Gute dir. Ich bin sicher, das war nicht unser letztes Gespräch. Und gibt es abschließend noch ein Wort, etwas, was du unseren Zuhörenden mitgeben möchtest?
Ja, auch von meiner Seite ganz viel Freude beim Lesen. Ich freue mich, wenn ihr ganz viel daraus mitnehmt und mich das auch gerne wissen lasst. Also ich bekomme tatsächlich bis heute mindestens einmal die Woche immer noch Post zum ersten Buch. Das finde ich immer ganz bewegend und ich freue mich da auch wirklich über jeden und jede, der oder die sagt, jetzt schreibe ich Karin mal. Das freut mich immer sehr und danke an dich, dass ich da sein durfte und du dem Thema so viel Raum gegeben hast. Es war ein ganz tolles Gespräch.
Danke dir. In diesem Sinne, bis bald und schöne Grüße nach Hamburg. Mach's gut. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Podcast-Folge mit Karin Lausch. Holt euch mal ihr wunderbares neues Buch Feel Safe, Be Brave, natürlich verlinkt in den Shownotes. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr mal bei meiner Website vorbeisurft, www.gabrielrath.com. Dort gibt's News und Hintergründe zu diesem Podcast. Auch für Unternehmen, die an einer besseren Arbeitswelt arbeiten, gibt's da was, nämlich die Möglichkeit, hier als Sponsor an Bord zu kommen. Lasst uns dieses Format noch größer machen, noch mehr Menschen erreichen. Und wenn ihr was Gutes entwickelt habt, dann stellt es mir doch gerne mal bei einem Coffee Call vor. Den könnt ihr euch gerne buchen. All das findet ihr auf meiner Website. Außerdem, wie ich schon sagte, gibt es die Möglichkeit, dass ich als Speaker zu euch komme. Ich moderiere auch Veranstaltungen, Workshops oder auch größere Tagungen. Es macht mir wirklich viel Spaß und ihr könnt natürlich, um auf den Laufenden zu bleiben, auch meinen Newsletter abonnieren, den Storytelling Newsletter. All das in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns schon am Freitag wieder mit der nächsten Folge. Abonniert also diesen Podcast und bleibt auf dem Laufenden. Insofern lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.